Ja, guten Tag. Ich habe wieder die Chance, eine interessante Persönlichkeit aus Köln heute hier zum Gespräch zu haben. Ich habe mir mal jemanden eingeladen, der vielleicht viel sagen kann über Jugend und Politik, weil er selber noch ein ziemlich junger Mann ist. Das darf ich, glaube ich, so sagen. Heute ist Mathis Dederich hier aus dem Kölner Norden. Hallo Mathis.
Hallo Andreas.
Dabei bleiben wir jetzt auch. Wir kennen uns schon ziemlich lange und wir bleiben beim Du. Und ich will am Anfang mal, dass du den Leuten vielleicht sagst, wer ist denn dieser Mathis?
Das mache ich sehr gerne. Ich bin 25 Jahre alt, ein sehr junger Mensch, bin im Kölner Norden aufgewachsen, habe aber einen kleinen Migrationshintergrund. Ich bin nämlich in Bergisch Gladbach geboren, habe leider nicht die schöne Gelegenheit gehabt,
dass nicht auf meinem
nicht auf dem Personalausweis Köln stehen. Das ist immer was mich die ganze Zeit ärgert. Und bin aber dann im Kölner Norden aufgewachsen, zwischenzeitlich auch mal in Belgien gelebt, komme aus einer Familie, wo mein Vater ist in der Chemie groß geworden und hat dann zwischenzeitlich bei Bayer in Antwerpen gearbeitet. Deswegen hatte ich die wunderschöne Gelegenheit, damals 5 Jahre in Antwerpen leben zu dürfen. Ne? Das prägt einen natürlich auch.
In welcher Zeit war das? Wie alt warst du da?
2008 bis 2013, da war
also
ich...
Also voll bewusst schon.
Voll bewusst, da war ich 8 bis 13 und das war eine total spannende Zeit, weil man natürlich gerade so als junger Mensch dann nochmal ganz anders Sprachen, andere Kulturen aufnehmen kann. Deswegen bin ich...
Hast du dann Flämisch gelernt? Oder?
Genau, ich konnte auch damals gut Flämisch sprechen. Mittlerweile nicht mehr so gut. Ich kann es vielleicht noch so ein bisschen verstehen, aber das war's dann auch. Aber genau, man wird halt europäisch groß. Ne? Mhm. Und deswegen Europa ist auch so ein Thema, das mir deswegen total viel bedeutet, weil ich selbst schon mal eben im europäischen Ausland gelebt habe. Und da natürlich auch in meiner Klasse ganz viele Leute kennengelernt habe, die eben nicht deutsch sind, sondern die ganz andere Nationalitäten hatten. Genau, und sonst eben dann weiter in Köln aufgewachsen, hab dann mein Abitur gemacht und mich dann danach entschieden, Jura zu studieren. Da bin ich jetzt in den letzten Zügen im Schwerpunktbereich und
das Staatsexamen kommt jetzt oder
genau,
der erste
meine,
oder?
Meine mündliche Prüfung und so schon abgeschlossen, also ein Teil vom Staatsexamen und den Schwerpunktbereich, der steht eben noch aus. Das ist ein letzter kleiner Teil vom ersten Staatsexamen und genau, hab mich dann irgendwann dazu entschieden, mich politisch auch zu engagieren, weil mich ganz viele Sachen bewegt haben, gerade 2016.
Und dazu bist du in eine Partei eingetreten.
Dazu bin ich in eine Partei eingetreten,
heißt?
Genau. Das ist die SPD,
okay.
der du ja auch angehörst.
Ja, ein bisschen länger schon.
Genau, so lange bin ich noch nicht dabei, aber 2016 war so eine Zeit, wo sich ganz vieles gewandelt hat. Ich bin damals 16 Jahre alt gewesen, also das ist auch so die Zeit, wo ich, glaube ich, politisch wirklich groß geworden bin. Meine Eltern, die waren immer politisch, aber haben sich nicht selbst groß engagiert, sondern haben vor allem immer Musik gemacht und andere Sachen, die sie eben ehrenamtlich machen konnten. Und das ist aber so eine Zeit gewesen, wo, glaube ich, ganz viele junge Menschen gemerkt haben, hier verändert sich total was. Weil das war zum einen so ein bisschen die Zeit, klar, wo die AfD immer größer geworden ist. Das war die Zeit, wo Donald Trump zum ersten Mal als Präsident gewählt worden ist. Und das war die Zeit, wo der Brexit passiert ist. Ne? Was mich ja gerade irgendwie als jemand, der schon mal in Belgien gewohnt hat und der irgendwie eine Europäer durch und durch ist, dann total getroffen hat.
Ja, wir sind alle morgens aufgewacht und waren erschrocken bei beiden, bei Trump und beim Brexit.
Ne? Genau, ne, und vor allem auch die jungen Leute, die haben ja damals alle nicht Trump gewählt, die haben, nicht alle, aber die meisten, und überwiegend ja auch gegen den Brexit gestimmt, aber viele sind auch damals nicht zur Wahl gegangen, weil sie nicht gesehen haben, dass vielleicht Politik für sie da ist, weil sie nicht das Gefühl hatten, ich muss jetzt irgendwie meine Stimme abgeben. Und das hat
aber du hast jetzt gerade gesagt, viele junge Leute, ist das wirklich die Wahrnehmung? Eigentlich hat man ja deiner Generation oder den jungen Leuten heute auch noch unterstellt, sie hätten überhaupt kein Interesse mehr an Politik. Warst du so eine Art Sonderling im Positiven oder hast du wirklich viele Leute rundherum, die dieses politische Bewusstsein, jetzt nicht gerade in der Partei, aber die auch sich beteiligen wollten an Demokratie und allem. War das so?
Ja, also da würde ich auch vehement gegenstreiten.
Ja, das ist immer das Problem, dass viele von uns Älteren immer meinen, die nächsten Generationen haben an nichts mehr Interesse.
Genau, die meinen auch immer, dass junge Leute sich nicht für Politik interessieren, richtig, nicht für die Gesellschaft interessieren, sondern die daddeln die ganze Zeit nur am Handy und interessieren sich irgendwie dafür, welche Ränge sie jetzt bei FIFA erreichen oder so. Das ist natürlich nicht so, sondern es gibt ganz viele junge Menschen, die extrem interessiert, extrem politisch sind. Das Problem ist nur, dass viele Parteien nicht attraktiv sind für junge Menschen. Ne? Und das als junger Mensch, ich bin dann ja damals ein Jahr danach, nach diesen ganzen Ereignissen, dann in die SPD eingetreten und dann kommt man erstmal in einen Ortsverein und das ist
vielleicht auch ältere Leute. Ja,
ja, das sind vor allem ältere Leute und das ist vor allem auch nicht die Struktur, die, glaube ich, so gut ist, um junge Menschen in der Politik irgendwie willkommen zu heißen, weil da werden nicht über die Themen von jungen Menschen gesprochen, zumindest nicht überall. Und es ist auch einfach nicht die Struktur, die so gut vielleicht zum Leben von jungen Menschen passt.
So, und du hast jetzt da zwar vielleicht einen Schreck gekriegt, aber du hast nicht die Tür nach draußen benutzt, sondern du hast gesagt, das verändere ich. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zu der letzten kommen wir dann nachher nochmal. Aber was waren denn so die ersten Schritte? Du hast dich dann aktiv in diesen Vereinsstrukturen, Parteistrukturen getummelt, oder?
Genau, was ich glaube ich immer ganz entscheidend finde, wieso man dann auch dabei bleibt. Also zum einen gibt es die Jusos, generell auch bei anderen Parteien, genau, Jugendorganisationen
von politischen Parteien. Von demokratischen Parteien, das ist immer sehr wichtig.
Genau, von demokratischen Parteien, wo man sich engagieren kann. Da findet man eben auch Gleichgesinnte, wo man nicht in Ortsvereinen eben erstmal irgendwie, sagen wir mal, das Laufen lernen muss oder ne, dann irgendwie über Themen diskutiert, die einen vielleicht nicht so sehr interessieren. Das ist deswegen ein super Ort, um anzukommen. Und gleichzeitig muss man, glaube ich, auch so ein bisschen, manchmal vielleicht ein bisschen Glück haben, dass man Menschen hat, die einen gut aufnehmen. Ne? Und ich hatte damals zum Beispiel die glückliche Fügung, dass eine alte Schulfreundin von mir, die Malika, mit der bin ich zusammen im Kindergarten gewesen. Ne? Wir sind auch im selben Stadtteil aufgewachsen und waren früher extrem eng befreundet. Dann bin ich eben in der Zeit nach Belgien gezogen. Dann hat man vielleicht auch sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ich wusste auch, dass die Malika politisch aktiv ist. Hab sie aber dann auch eine lange Zeit nicht gesehen. Und dann war eine ganz witzige Situation. Ich bin nämlich am Abend der Landtagswahl 2017, wo damals Schwarz-Gelb gewonnen hat, Hannelore Kraft abgewählt worden ist. Das war dann der Zeitpunkt, ne? Ich bin nicht 2016 eingetreten, sondern das war so ein bisschen die Genese, die mich total politisiert hat. Und dann 2017, nachdem diese Landtagswahl, da saß ich vor dem Fernseher, weiß noch ganz genau, was eben damals passiert ist, kann ich noch mich sehr gut dran erinnern. Und hab dann
gesagt, ich kann mich an diese Nacht auch sehr erinnern.
In einer ganz anderen Form, ne?
Weil ich bis kurz vor Mitternacht nicht wusste, ob ich das Direktmandat im Kölner Norden gewonnen hatte. Und dann im Endeffekt mit zwischen 30 und 40 Stimmen mehr. Also das war auch für mich eine Nacht, die ich so schnell nicht vergessen werde, aber die im Endeffekt dann ja positiv für mich ausgegangen ist.
Und die am Ende auch gezeigt hat, dass es auf jede Stimme ankommen kann.
So,
ne?
Ist es. So
und,
ist es.
Ne, man denkt immer gerade bei so großen Wahlen, ne, wieso muss ich jetzt eigentlich zur Wahl gehen, mache ich das einen Unterschied? Nein, das macht einen Unterschied. Jede Stimme macht einen Unterschied. Genau, und ich saß halt da abends vor dem Fernseher und habe dann eben da die Balken in die Höhe schnell sehen und ich war damals, ne, ich fand Hannelore Kraft war eine tolle Ministerpräsidentin. Was ich vor allem so schön fand, ist, dass die so nahbar war, ne, dass die immer das, was glaube ich viele Leute heute auch vielleicht ein Stück weit vermissen, dass Politik eben nicht mehr so nah dran an den Leuten ist, und habe dann gesagt, ich muss was machen, ich muss mich irgendwie engagieren und hatte mich vorher schon mal so ein bisschen informiert und bin dann aber an dem Abend auf die Facebook-Seite gegangen, was viele junge Menschen ja gar nicht mehr tun, ist ja eher so ein Medium für etwas ältere Menschen.
Danke. Aber,
ich nutze Facebook auch noch sehr aktiv.
Ja, aber du hast völlig recht. Das
können wir gerne noch kommen, aber jetzt auch nur noch politisch, viele von meinen Freundinnen und Freunden sind da.
Weil ihre Eltern da drauf sind. Ja.
Genau, ne? Oder Großeltern vielleicht sogar. genau, ne? Und bin dann auch da auf Facebook gegangen, wo damals übrigens auch noch die Jugendorganisationen alle sehr präsent waren und auch das war damals der Hauptkommunikationskanal. Und da habe ich dann gesehen, die Jusos haben am Mittwoch ein Neumitgliedertreffen.
Und da bist du hingegangen?
Da bin ich hingegangen, hab dann da Malika wieder gesehen.
Und so schloss sich der Kreis.
Genau, Das war so eine glückliche Fügung. Und mit Malika, weil sie eben auch in meinem Ortsverein in der SPD war, hatte ich direkt auch jemand, mit dem ich gemeinsam da eben, ne, auch wenn man vielleicht auch mal ein bisschen frustriert war oder wenn man irgendwie was nicht verstanden hat, hatte ich direkt auch immer eine Person, die mich da mitnehmen konnte.
Diese ersten Schritte, die du jetzt beschrieben hast, das ist ja das eine. Das ist ja, aber dann geht's ja um konkrete Projekte. Weil ich glaube, das, was gerade junge Leute wollen, die wollen jetzt nicht über theoretische Abhandlungen, die vielleicht in 30 Jahren irgendwie Relevanz haben, sondern es sind konkrete Projekte. Und so wie ich das jetzt in den letzten Jahren bei dir wahrgenommen habe, ist es so, dass du dich immer mit für konkrete Projekte entschieden hast, auch zu kämpfen, auch öffentlich zu kämpfen. Vielleicht kannst du da mal so ein paar sagen, was dich da bewogen hat und was du da gemacht hast.
Absolut, total gerne. Ich finde es nämlich auch wichtig, dass man eine gewisse Wirksamkeit erlebt, ne? Weil gerade wenn man dann in so politischen Strukturen unterwegs ist, hat man das Gefühl, ne, man stellt irgendwie einen Antrag und der Antrag wird dann irgendwie angenommen, aber die Umsetzung passiert erst in 5 oder in 10 Jahren. Häufig ist ja dieses Beispiel, dass Eltern für eine neue Grundschule kämpfen oder wollen, dass irgendwas...
Die Enkelkinder kommen hin.
Genau, ja. Oder die Schultoiletten sollen saniert werden und wenn die Schultoiletten saniert sind, dann genau können die Enkelkinder da schon hingehen. Ja. Dann hat man wenigstens für die gekämpft. Aber
ja, aber es ist ja eigentlich, wir lächeln jetzt darüber, aber es ist ja eigentlich ein Armutszeugnis für diese,
dramatisch, genau,
auch gerade, ne? Für Köln. Fehlende Schulplätze, fehlende Kita-Geschichten, das ist ja alles etwas, was gerade in Entfindungsphasen, wo Familien sich gründen, wo Partnerschaften, wo man eine Wohnung haben will und das alles, das ist das, was euch betrifft. Also mit 25 Jahren Jurastudenten eine Wohnung in Köln zu suchen, ich sag mal, viel Spaß, das ist schwierig.
Richtig.
Das ist ja ein Problem, was ihr alle habt dann. Ne?
Genau, ne? Man merkt auch, Köln funktioniert ja da in vielen Stellen einfach nicht mehr. Ne? Und hab dann ziemlich schnell gemerkt, wenn man was erreichen und bewegen möchte, ne, ich war auch jemand, der sehr aktiv war bei den Jusos und da auch gerne sehr viele gesellschaftliche Debatten geführt habe, weil ne, ich glaube, man ist ja immer auch sehr politisch und möchte irgendwie das große Ganze ändern, aber habe dann auch so ein Stück weit gemerkt, ne, mir reicht es nicht eben nur im Großen und Ganzen theoretisch zu diskutieren und ne, nochmal zu überlegen, wie man jetzt hier irgendwie die Gesellschaft ändern oder wie man Weltfrieden erreichen kann, was auch ne, total
das
total
gehört dazu, wichtig, aber
das ist, du erfährst halt nicht so schnell diese Wirksamkeit, ne, weil das immer ganz lange Linien sind, ganz lange Projekte sind, die auch sehr, sehr wichtig sind. Ne? Aber ich habe dann gemerkt, wenn ich hier konkret was vor Ort verändern möchte, ne, dann muss ich einfach mit anpacken. Mhm. Ne? Und genau das habe ich dann gemacht. Ne? Und du hast gerade angesprochen, was sind so Projekte in den letzten Jahren, wo ich auch konkret sagen kann, da habe ich einen wirklichen Beitrag geleistet und weiß, dass es dann auch im Ende passiert. Ich habe mich zum Beispiel, das ist ein Thema, das auch ganz viele junge Menschen, ganz viele Leute im Kölner Norden generell interessiert. Ich habe mich sehr stark dafür eingesetzt und bin auch maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass man im Fühlinger See wieder baden darf.
Ja.
Ne? Und für den Fühlinger See ist so ein bisschen die Badewanne Kölns. Ne? Und wir hatten ja damals 2020, 2021 die Situation, dass Corona war.
Die Pandemie.
Pandemie, immer mehr Menschen deswegen natürlich nicht verreist sind, sondern vor Ort geblieben sind.
Und die vielleicht auch gerade im Kölner Norden in Wohnsituationen sind, wo sie keine große Veranda haben, wo sie keinen Garten haben oder wo sie in Wohnungen leben, wo sie eigentlich dann auch nicht raus können. Und dann braucht man solche Flächen natürlich. Ne?
Richtig. Und wo vielleicht auch die 5 oder 10 Euro für das Chorweiler Bad dann zu viel sind.
Ja.
Oder erst recht beim Aqualand, ne, wo man ja nochmal deutlich mehr zahlen muss. Ne? Das kann sich eben auch einfach nicht jede Familie leisten. Und ne, da hat der Fühlinger See eben eine viel größere Bedeutung. Ist immer die Badewanne Kölns gewesen, aber eigentlich darf man da offiziell schon seit den 80ern nicht mehr baden. Ne? Da gibt es eine Satzung.
Das war ja die Sandgrube, aus der die Autobahnen oder die Straßen oder die Industriegebiete dort ihren Sand bekommen haben.
Genau.
Und die ist dann voll Wasser gelaufen und das war's dann. Ne? Aber dann ist das, wird das dann zu einem Rezessionsraum, dann wird es ein Umweltproblem, kann es sein, wenn man da was macht. Und so ist das immer wieder nach hinten geschoben worden. Aber du hast dann im Endeffekt mit dafür gesorgt, dass man da heute an bestimmten Stellen baden darf. Ne?
Richtig, beziehungsweise ne, es wurde eigentlich geduldet. Ne?
Ja.
Also man durfte da nicht baden, aber die Leute sind trotzdem dort baden gegangen.
Und dann was passiert.
Und man hatte, genau, man hatte einfach nicht die Kräfte bei der Stadt, um dagegen anzugehen. Ne? Was ja auch erstmal in Ordnung ist. Wobei ich manchmal auch mir denke, entweder man hat Regeln und setzt sie durch oder man...
Oder man lässt es.
Genau, lässt es. Ne?
Da spricht der Jurist.
Und,
ja.
Ja, aber das, so funktioniert ja auch unsere Gesellschaft. Ne?
Ja.
Sonst wird sie auch nicht funktionieren. Und das ist ja übrigens auch wieder ein Thema, was ganz viele Menschen in Köln, glaube ich, so bewegt. Ne? Dass wir irgendwie das Gefühl haben, Regeln werden nicht richtig durchgesetzt oder die Regeln funktionieren nicht so richtig.
Oder sie gelten nur für bestimmte Leute.
Oder sie gelten nur für bestimmte Leute, wenn wir uns über Vermüllungen und so unterhalten. Ganz viele große Probleme. Ne? Und beim Fühlinger See, um da jetzt drauf zurückzukommen, war es so, dass die Leute eben dann einfach baden gegangen sind, aber 2020, 2021, wo eben dann Leute, die nicht die Leute überall hingereist sind, wo immer mehr hier geblieben sind, gab es eben auch dann Badeunfälle.
Mhm.
Ne, ganz dramatisch. Ne?
Also, ja, weil viele nicht mehr schwimmen können.
Weil viele nicht mehr schwimmen können. Ne? Übrigens auch da ne, gibt es Studien vom DLRG, wo gesagt wird, es macht einen Unterschied, wie hoch das Einkommen der Familie ist, ob die Kinder schwimmen gehen können.
Lernen können, ja.
Oder schwimmen lernen können. Ne? Das ist auch wieder eine dramatische Situation, wenn wir uns das in Köln anschauen, wie viele Kinder mittlerweile nicht mehr schwimmen können. Und gerade dann eben in Stadtteilen, wie zum Beispiel Chorweiler oder in Familien, die eben ein geringeres Einkommen haben. Ne? Auch das ist ein Thema. Das
so, du hast es zum politischen Thema gemacht und am Endeffekt jetzt, die heutige Situation ist die, man kann am Fühlinger See wieder baden.
Ja, genau, weil es Badezonen gibt, die eingerichtet wurden. Das ist die einzige Möglichkeit gewesen, um das eben durchzusetzen, weil ne, viele haben ja immer die Vorstellung, man soll überall baden können, das ging aber nicht, weil es gibt ja auch andere Nutzungen am Fühlinger See und vor allem gibt es eine rechtliche Hürde. Ne? Es gab ein Urteil vom Bundesgerichtshof, das führt es glaube ich zu weit, aber das hat viele Kommunen dazu eben bewegt, dann auch ihre Praxis, was Badestellen und so weiter.
Du bist ja ziemlich tief eingestiegen, das Thema.
Genau,
ne?
Also, aber genau so ändert man ja auch Sachen. Also das ist ja, wenn man was verändern möchte, gerade so ein größeres Thema wie ne, Baden am Fühlinger See, dann geht das eben nicht, indem man mal nur einen Antrag schreibt oder indem man mal eine Anfrage an die Stadtverwaltung, wie auch immer, macht, diese ganzen technischen Begriffe, sondern man muss sich da wirklich sehr, sehr tief reinfuchsen, braucht am Ende auch immer Bündnisse, Leute, die da mitmachen und mit denen kann man es dann gemeinsam umsetzen. Ne? Und jetzt gibt es wieder die Badezonen und ne, ich weiß, manche Leute sagen auch immer, ich würde gerne überall im Fühlinger See schwimmen können, aber so gibt es zumindest für alle, die nicht wollen, dass das Ordnungsamt vorbeischaut und sagt, du darfst hier nicht baden gehen und vielleicht musst du dann doch nochmal ein paar hundert Euro zahlen, haben sie eine sichere Möglichkeit, um schwimmen zu gehen.
Mit Wasser hast du das. Ne? Das nächste Projekt, was dir am Herzen gelegen hat, ist die Fähre. Ne?
Genau. Ja,
vielleicht kannst du da nochmal ein paar Sätze zu sagen.
Das ist auch so ein Thema, das ne, genau mir sehr, sehr viel bedeutet. Ich habe erzählt, dass ich im Kölner Norden aufgewachsen bin. Und,
die geht von wo nach wo?
Die Fähre führt von Köln-Langel nach Leverkusen-Hittorf.
Mhm.
Und die stand eben vor anderthalb Jahren in Gefahr, dass sie überhaupt weitergeführt werden kann. Ist übrigens heute auch noch nicht endgültig gelöst, sondern da bin ich immer noch sehr intensiv mit einigen Leuten dran. Und da ist das Problem gewesen, es gab eine Havarie, dieses Fährboot ist schon ziemlich alt, ne, 60, 70 Jahre alt. Und da sind dann Gutachten gemacht worden, die haben gesagt, man kann das Boot nicht mehr reparieren oder nur noch unter sehr, sehr großen Aufwendungen. Haben dann gesagt, wir probieren es einfach einzustellen, ne? Weil eigentlich wird diese Fähre von der HGK, also es ist ein städtisches Unternehmen, und der Stadt Leverkusen betrieben. Die HGK, die will sich da aber schon seit Jahren so ein bisschen rausfinden, ne? Auch wieder ein Problem, ne, in Köln, weil da, wenn wir über Daseinsvorsorge reden, über Sachen, die notwendig sind. Ich finde, gerade die Fähre hat auch einen wirklich nicht nur historischen Charakter, nicht nur einen gesellschaftlichen Charakter für den Kölner Norden, weil es einfach ein Identifikationsmerkmal ist für den Kölner Norden, sondern es hat auch viel mehr, ne? Gerade
ist ein verkehrlichen Weg,
Nutzen.
Ne?
Genau,
ist ein
verkehrlichen Nutzen. Ja. Für Pendler, für Touristen, für Landwirtschaft und alles, so weiter, für die Gastronomie dort.
Ja, es gibt da so einige Bauern, glaube ich, auf einer Seite, der Hof ist auf der einen Seite und die Weideflächen auf der anderen. Wenn die Fähre nicht mehr fahren würde, müssten diese Leute Kilometer, also eine große Strecke Umweg fahren.
Genau, ne? Zumal dürfen sie halt auch, ne, man hat vielleicht jetzt die einfache Vorstellung, die dürfen jetzt einfach über die Leverkusener Brücke fahren, aber nein, das ist eben nicht so, ne, weil so Traktoren, die fahren ja ein bisschen langsamer und die dürfen dann eben nicht einfach über jede Brücke fahren.
Ja. Gut, genau, das ist jetzt noch im Werden,
also was gelungen ist, ist damals eine neue Fähre anzukaufen. Die ist dann von dieser Fährgesellschaft gekauft worden. Ne? Dadurch, dass wir eben massiven Druck gemacht haben und Demonstrationen organisiert haben. Es gab eine Petition, die gemacht worden ist. Viele Gespräche, die im Hintergrund geführt worden sind. Ne? Und das hat dann dazu geführt, dass diese Fähre neu angekauft wurde. Die fährt auch jetzt seit letztem Sommer wieder. Also jetzt knapp ungefähr ein Jahr fährt sie wieder. Aber das Problem ist, es gab jetzt eine Vereinbarung, dass die Fähre eben bis Anfang 2026 fährt. Und dann muss evaluiert werden, wie in diesem Jahr jetzt die Fahrgastzahlen waren und je nachdem wird dann entschieden, wie weitergemacht werden soll.
Aber jetzt nimmt man Fakten und versucht es zu prüfen.
Genau.
Vor anderthalb Jahren war die Gefahr einfach zu sagen, es ist vorbei.
Ja, genau.
Das hat zumindest dazu geführt, dass man das macht.
Es gab den offensichtlichen Willen, diese Fähre einzustampfen, weil man gesagt hat, die kostet zu viel und die bringt zu wenig Nutzen. Ne? Mhm. Und das habe ich und das haben ganz viele andere im Kölner Norden eben ganz anders gesehen.
Punkt. Das sind so zwei Sachen. Ich habe ja zwei Landtagsperioden für den Kölner Norden auch als Abgeordneter in Düsseldorf gesessen und ich habe in meiner Wahrnehmung immer festgestellt, also ich habe auch als ich als OB kandidiert habe, habe ich immer gesagt, für mich hört der Köln nicht am Militärring auf. Es gibt ja viele Ratspolitiker oder Stadtpolitiker, ich will ihnen gar keinen bösen Willen unterstellen, aber die haben so den Kölner Norden nicht so richtig drauf. Oder es sind teilweise Themen, die vielleicht anders nicht durchsetzbar sind. Wenn man überlegt, in den 60er Jahren, diese Infrastruktur der Straßen ist ja gemacht worden, weil es gab tatsächlich mal diesen Plan, dort ein Atomkraftwerk zu bauen. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Aber dann gibt es Müllverbrennung, dann gibt es viele andere Sachen. Zum Glück gibt es aber auch Ford, aber das ist ja auch ein Thema, was im Moment für die Stadt sehr schwierig ist und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Also da ist genügend an Themen, die aber in großen Teilen der Stadt gar nicht wahrgenommen werden. So. Und jetzt kürze ich mal das ab, diesen ganzen politischen Weg, den du gegangen hast, weil es besteht ja die Möglichkeit für die Menschen, die das hier hören und auch die im Kölner Norden wohnen, dich bei der Kommunalwahl im September auf der Ratsliste wiederzufinden. Das heißt, du hast dich also in der Partei durchgesetzt und bist jetzt ein Kandidat für den Kölner Rat.
Genau. Ich kandidiere jetzt für den Stadtrat und zwar in den Stadtteilen Worringen, Roggendorf-Tienhofen, Blumenberg und die Rheindörfer und Merkenich, also ne, hier Rheinkassel, Lange, Kasselberg, Feldkassel, da wo die Fähre auch fährt.
Genau.
genau, ne, dazu habe ich mich entschieden. War übrigens im Endeffekt keine auch einfache Entscheidung, weil ich finde immer, gerade wenn man für ein Mandat dann kandidiert, das ist nochmal eine ganz andere Verantwortung, als wenn ich jetzt hier irgendwie Stadtbezirksvorsitzender bei der SPD oder irgendwie im Ortsverein Verantwortung trage, weil da kann ich im Zweifel immer wieder sagen, ich gebe das jetzt an andere ab, aber wenn man sich für ein Mandat bewirbt, das sind eben genau, ne, gerade als junger Mensch, wenn du dann irgendwie dein Lebensweg dir aufbaust,
Studium.
Genau, du musst dir auch da dann irgendwann entscheiden, wo möchtest du langfristig hin, in welche berufliche Richtung möchtest du dich orientieren und so, dann muss man sich jetzt eben dann auch committen, dann hier 5 Jahre weiter wohnen zu bleiben. Und ich liebe das Rheinland, ne? Ich bin Kölner durch und durch, aber trotzdem ist das am Ende keine einfache Abwägung zu wesen. Ne? Und man muss auch dann auch immer fragen, ist man aber dafür bereit? Denkt man, dass man da wirklich einen großen...
Aber zum Glück, sag ich mal so, hast du dich so entschieden, weil das, was die Menschen wahrnehmen, ist ja, dass genau Menschen aus deiner Altersgruppe oder zwischen, ich sag mal, zwischen 20 und 30 in diesen Gremien ja kaum vorhanden sind. Sondern es sind überwiegend ältere Herrschaften, sage ich mal so, um das vorsichtig mit auszudrücken. Deswegen, diese Abwägung, hast du völlig recht, muss sein. Aber wir müssen doch aber irgendwo Wege finden, dass ihr in eurer Altersgruppe in diese demokratischen Gremien reingeht. Wer wäre denn sonst? Ihr seid die nächste Generation, die die Verantwortung übernehmen kann. Also wenn die Entscheidungen, die auch lange, wie du richtigerweise sagst, brauchst, aber da braucht man junge Menschen für. Und deswegen müsste es eigentlich auch Rahmenbedingungen geben, die es dir ermöglichen oder vereinfachen,
total,
dass du, wenn du gewählt bist, auch diesen Job vernünftig machen kannst.
Ne? Na klar. Das ist ein riesiges Problem, ne? Weil am Ende Politik ist immer abhängig von Personen, die sie gestalten. Mhm. Und wenn ein Rat, wenn ein Landtag, wenn ein Bundestag anders aussieht, dann spricht er über andere Themen. Mhm. Ne? Ganz klar. Mhm. Und das sieht man eben auch an vielen Stellen. Ne? Also wir haben auch hier in der Bezirksvertretung in Chorweiler zum Beispiel sehr engagierte Leute sitzen, aber teilweise, ne, es ist eben eine Überalterung und dann wird vielleicht häufiger über irgendeine eine Friedhofssatzung, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, gesprochen, als dann vielleicht über das Jugendzentrum in die Ecke. Ne? Weil da eben weniger junge Menschen sitzen.
Ne? Du willst jetzt nicht sagen, dass der Friedhof das Thema von den Älteren ist, weil sie da vielleicht eher hinkommen. Ne?
Ich habe ja gesagt, überspitzt gesagt.
Okay.
Ne? Aber nein, um das einfach mal so ein bisschen zu verbildlichen, ne? Nee, dass das einfach ganz andere Themen eine Rolle spielen. Und der Rat, der bildet einfach aktuell nicht wirklich die Stadt ab. Ne? Es gibt jetzt auch bei der SPD einige andere junge Menschen, die sich auf den Weg machen und sagen, ne, wir wollen hier diese Stadt verändern, wir wollen hier gerade, dass ne, andere Themen irgendwie eine Rolle spielen. Und wenn man sich eben, du hast ja gerade den Kölner Norden angesprochen, Köln hört nicht am Militärring auf, aber viele Menschen merken eben auch, der Kölner Norden hat ganz wenig Vertretung im Stadtrat. Ne? Ja. Wir haben 90 Personen, die im Stadtrat sitzen, die dort die Entscheidung treffen.
Allen Parteien.
Genau, ne? Von allen Parteien insgesamt. Ne? Aber das sind nur eine Handvoll aus dem Kölner Norden. Ne? Und es gab, ich weiß nicht, wie das aktuell im Stadtrat aussieht, aber ich meine vor ein paar Jahren eben eine Statistik gelesen zu haben, dass 2014 bis 2020, also die Ratsperiode davor, 10 von den Ratsmitgliedern in Lindenthal, nicht im Stadtbezirk Lindenthal, sondern im Stadtteil Lindenthal gewohnt haben. Ne? Jetzt haben wir, da hat glaube ich auch mal die Oberbürgermeisterin gewohnt, ne? Und jetzt haben wir 86 Veedel. Wenn also 10 von den 90 schon in einem dieser Veedel. 86 Veedel leben, dann können ja an den anderen 85 nicht mehr so viele wohnen.
Das macht Sinn, ja. Das macht keinen Sinn.
Es macht zumindest mathematisch vielleicht Sinn, aber
politisch
natürlich auf gar keinen Fall. Ne?
Weil das spürt man dann vermutlich ja auch, das unterstelle ich jetzt mal, weil ich jetzt aktuell nicht mehr so in den einzelnen Rats, aber dass man natürlich so eine Gruppe von Menschen hat natürlich viel mehr Durchsetzungskraft.
Natürlich,
und dann spielt vielleicht eine Entscheidung, die in Porz oder Poll oder in Mechelen oder irgendwo oder im Kölner Norden ist, das nicht mehr so eine Rolle dabei. Und das muss man ändern. Ne?
Ganz genau. Und das ist das riesige Problem. Das ist auch, finde ich, mit das größte Problem, das ich aktuell in Köln sehe, dass nicht alle 86 Veedel eine Rolle spielen. Ne? Und dass ganz viele Menschen das Gefühl haben, es wird keine Politik für die gesamte Stadt gemacht. Nicht die ganze Stadt ist im Blick, sondern es gibt ein paar Veedel, die priorisiert werden, die viel stärker Unterstützung erfahren als andere Stadtteile. Ne? Also wir haben zum Beispiel im Stadtbezirk Chorweiler ganz häufig die Situation, dass Stellen dann auch häufig, ne? Da geht es dann häufig gar nicht um finanzielle Mittel für irgendwelche Projekte, sondern dass Stellen unbesetzt sind in der Verwaltung. Die werden nicht so schnell nachbesetzt. Ne?
Weil es fehlt nicht, das Personal auch, genau, und die gehen woanders
hin. Genau, es fehlt das Personal, dann ist es vielleicht nicht so attraktiv, nach Chorweiler zu gehen. Da finden aber auch keine Unterstützungsmaßnahmen in der Stadtverwaltung statt. Und wenn dann aber hier jahrelang Stellen unbesetzt sind, dann fehlt vielleicht der Projektingenieur, um die Straße neu zu planen. Dann fehlt vielleicht die Stadtplanerin, die dafür sorgt, dass neue Wohnquartiere oder nicht nur neue Wohnquartiere, sondern auch einen neuen Supermarkt oder so entstehen kann. Und wenn diese ganzen Sachen aber nicht passieren, ne, und hier die ganze Vorarbeit nicht geleistet werden kann, dann ist es auch unabhängig davon, ob du jetzt Geld oder kein Geld für Projekte hast, dann kann ja gar nichts vorangehen. Ne? Und das ist ein riesiges Problem. Und genau das spüren, glaube ich, ganz viele Menschen in dieser Stadt. Ich habe dieses Problem jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren erkannt und habe deswegen da auch innerhalb der SPD jetzt mit vielen Leuten zusammen was aufgebaut, wo ich auch ziemlich stolz drauf bin, weil das, glaube ich, ein ganz neuer Weg ist, den wir da gegangen sind. Und zwar, das merken eben nicht nur die Leute im Kölner Norden, das merken nicht nur die Leute in Worringen, sondern, du hast es ja gerade schon angesprochen, in
Porz, Veedeln, genau, Poll. Ja.
Wir haben eigentlich so eine, ich sag's mal so ein bisschen, Zweiteilung in der
die
Stadt.
Peripherie, ne? Und das Zentrum.
Die Peripherie und das Zentrum, wobei ich das vielleicht sogar noch ein bisschen forcieren würde und sagen würde, wir haben eigentlich den Stadtbezirk Chorweiler, also den Kölner Norden und das Rechtsrheinische. Ne? Egal, welche Statistik wir uns anschauen, ob es die Kita-Zahlen in der Stadt sind, also wie viele Kita-Plätze wir in einem Stadtteil oder Stadtbezirk haben, ob wir uns die OGS-Plätze anschauen, ob wir uns die Verkehrsanbindung anschauen, ob wir uns auch
öffentlichen Verkehr.
Den Verkehr, Bus und Bahn, ob wir uns die soziodemografischen Daten, also ne, wie die Bevölkerung Anstrengung, da strukturiert.
Lass mich da kurz mal reingehen. Mir fällt gerade ein, da ist ein weiteres Projekt, was du oder ein Thema ist ja zum Beispiel die S-Bahn, der S-Bahn-Anschluss Chorweiler. Mhm. Da hast du dich ja auch sehr massiv drum gekümmert, mal aufzuzeigen, wie oft dieser Zug nicht in Chorweiler hält. Das kann man so zur Kenntnis nehmen, aber wenn man tatsächlich in Chorweiler wohnt oder man hat einen Ausbildungsplatz in der Stadt oder man hat ihn irgendwo anders, man ist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und ich sag mal, dreimal am Tag kommt dieser Zug nicht. Das kann man seinem Unternehmer, seinem Arbeitgeber einem oder zweimal vielleicht deutlich machen. Aber wenn man ständig nicht kommen kann, weil der Zug einfach nicht fährt, weil er außen rum fährt, weil er irgendwelche Verspätungen macht, das ist doch, ich weiß nicht, ob das in anderen Stadtteilen so wäre.
Genau, das ist eine riesige Katastrophe. Ich sage auch immer, der Kölner Norden wird eigentlich so ein bisschen wie Menschen zweiter Klasse behandelt, wenn man sich die S-Bahn anschaut. Wir hatten allein im letzten Jahr 11.000 Mal, dass die S-Bahn nicht gekommen ist. Also die S11 und die S6.
Also nicht verspätet, sondern überhaupt nicht in Chorweiler angefahren hat oder gar nicht da war.
Genau. Ja, und das ist also wirklich eine Katastrophe, was da passiert ist. Und das merken aber die Menschen. Ne? Mhm. Also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich einen wirklich wichtigen Termin habe, wo ich pünktlich kommen muss, zum Beispiel werde ich einen Podcast aufnehmen, dann nehme ich 2 oder 3 S-Bahn vorher.
Ja.
Ne? Weil ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die S-Bahn, die ich einplane, wirklich pünktlich kommt.
Aber wie sollen das die Leute, die morgens um 8 Uhr im Büro sein sollen?
Genau, du kannst nicht jedes Mal 2, 3 S-Bahn vorher, vor allem, ich habe jetzt keine Kinder, ne? Aber vielleicht musst du dann vorher noch das Kind zur Kita bringen und dann hörst du aber, dass die Kita geschlossen hat, weil da gerade die Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Also das funktioniert de facto einfach nicht. Ne? Und das ist auch wieder so jahrelanger Sanierungsstau und so. Das ist natürlich einfach auch ein Bundesproblem teilweise, aber natürlich ist es so, ich glaube, in anderen Stadtteilen und so wäre die Aufmerksamkeit auch eine ganz andere. Und das merken halt ganz, ganz viele Menschen.
Ja, und dann brauchen sie Politiker und Politikerinnen, die sich darum kümmern, die dafür brennen, ja, sowas zu machen.
Ne? Genau, die da hinterher sind und die vor allem immer und immer und immer wieder den Finger in die Wunde legen. Ne? Und die dann auch nicht still sind. Und das ist, glaube ich, genau das, was man...
Aber das kostet ja auch Kraft. Ne?
Das kostet total.
Und wenn man jetzt mal an den Anfang unseres Gesprächs zurückgeht... 25 Jahre alt, Jurastudent, Politik hast du jetzt, glaube ich, jedem Menschen, der das hier hören wird, deutlich gemacht, dass du dafür nicht nur brennst, sondern dass es bei dir um Inhalte geht. Wo entspannst du dich eigentlich?
Also ich habe eine Leidenschaft, die ich würde die vielleicht bei vielen oder viele würden die nicht als Entspannung ansehen, ne?
Aber nee, als hohe Belastung.
Genau, ne? Aber was mich total runterkommen lässt, ist tatsächlich das Laufen. Ich bin Marathonläufer.
Ja, ne? Das ist der entscheidende Vorsatz. Genau. Ne? Laufen alleine machen viele.
Ja, das ist die
Aber Blöde. Marathonlaufen ist nun etwas, da braucht man, glaube ich, ziemlich viel Ausdauer und Disziplin, weil man kann ja nicht morgen entscheiden, ich laufe Marathon.
Nein, natürlich nicht.
Das ist ein Jahresprogramm, oder?
Absolut, ne? Also du musst dich da wirklich lange drauf vorbereiten. Das empfehle ich auch jedem. Also jeder, der Marathon oder Halbmarathon, auch einen Halbmarathon laufen möchte, was übrigens immer mehr machen. Also gerade haben wir wieder einen massiven Laufboom. Ich glaube, die Plätze für den Köln-Marathon in diesem Jahr, schon fast alle ausgebucht. Es gibt beim Halbmarathon, glaube ich, gar keine Plätze mehr oder beim Marathon nur noch ganz wenige. Also wenn ihr noch da mitmachen wollt, dann ganz schnell jetzt hier auf die Webseite gehen. Da freut sich bestimmt Markus Frisch und so, dass ich jetzt Werbung für sie mache. Nein, aber genau, das ist jetzt eben nicht nur ein paar Meter joggen gehen, sondern wirklich dann intensiv laufen und das lässt mich aber total runterkommen.
Also das ist das, was mich so fasziniert, aber für mich ist das nichts. Ich habe das mal probiert, also nicht Marathon, nur zu joggen oder so, aber ist es wirklich so, dass man dann, wenn man so lange läuft oder wenn man so ausdauernd läuft, dass man, ja, man kriegt den Kopf frei, glaube ich, oder?
Genau,
oder?
Man kriegt den Kopf frei, ne? Viele sprechen von diesem Runner's High, ne? Mhm. Dass man über die Zeit so entwickelt. Also bei mir ist es auch so, ne? Selbst wenn man jahrelang jetzt am Laufen ist, ich habe auch manchmal die Situation, dass wenn ich anfange, gerade wenn es da vielleicht ein bisschen kälter ist, ne? Also so die ersten Meter beim Rausgehen oder wenn es irgendwie früh morgens ist oder so, dass ich mir denke, warum tue ich mir das denn jetzt an? Ne?
Und wie lange hält das vor? Ein paar Minuten oder
so? Ja, ein paar Minuten oder so. Also es ist meistens so, dass man irgendwie nach 5 oder 10 Minuten, da kommt man rein. Aber das Schwierige ist ja gerade diese 5 oder 10 Minuten. Und das Schwierige ist ja gerade, vor die Tür zu gehen, gerade wenn es dann wirklich eiskalt ist und da, wenn es regnet. Ne? Und
dafür habe ich mir jetzt einen Hund angeschafft. So, da habe ich auch keine Möglichkeit, diesen 5 Minuten, also auch wenn es mir nicht passt, die erklärt mir schon, ich muss jetzt raus.
So ist es.
Und dann,
ne?
Geht man, ne?
Genau, dann macht man es halt auch einfach. Und das ist, glaube ich, auch manchmal für die Gesundheit gar nicht so schlecht. Ne?
Stimmt. Also das ist Sport. Also
genau, ich kann da total auch, ne, den Kopf frei bekommen. Ich höre total gerne Podcasts, wenn ich laufen gehe, Musik und aber auch grundsätzlich einfach, wie gesagt, den Kopf frei bekommen. Ich kann gut nachdenken, wenn ich am Laufen bin. Also ich glaube, was vielen eine große Belastung bringt, und das ist auch gerade, wenn man dann vielleicht Politik macht, du hast ja immer, du stellst dich auch ein Stück weit in die Öffentlichkeit. Also ich kommuniziere zum Beispiel auch sehr viel in den sozialen Medien und dann bist du aber auch angreifbar. Dann machen dich auch Leute für was verantwortlich.
Die Hater hast du auch schon gespürt.
Genau, ich bekomme auch hier und dort mal, also ich würde es nicht als Shitstorm bezeichnen oder so, aber Menschen, die mich für was verantwortlich machen, für das ich gar nicht verantwortlich bin. Also ich habe ja bis jetzt keine Verantwortung irgendwo in einem Mandat getragen und trotzdem schreiben mir dann anderen Menschen, wieso hast du das so gemacht, mhm, und ja, oder beschimpfen einen wirklich, ne? Mhm. Und ich glaube, was ein Problem ist, ist, wenn man das dann halt immer sehr lange mit sich rumträgt, und das am Anfang habe ich da wirklich auch mit zu kämpfen gehabt, ne? Also der Hass in der Gesellschaft, der wird ja immer schlimmer, ja. Und ich habe da am Anfang auch keinen wirklich guten Umgang mit gefunden, aber das Laufen, das habe ich auch jetzt erst seit 3-4 Jahren wirklich so ganz, ganz intensiv gemacht, bin früher jahrelang beim Fußball gewesen, also habe da irgendwie schon so eine Grundausdauer aufgebaut, aber jetzt seit ein paar Jahren erst so wirklich intensiv, und da habe ich wirklich einen Umgang damit gefunden, ne? Also ich kann beim Laufen sehr schnell sowas dann auch abhaken und dann nochmal kurz drüber nachdenken und reflektieren, das finde ich auch total wichtig, dass man das tut.
Ich will jetzt nicht überspitzen, aber es ist lebenswichtig, weil es ja, das reinigt ja auch, und das, es macht Belastungen weg und alles. Ich glaube, das ist etwas, was ich würde jetzt nicht jedem Marathon empfehlen, aber wenn man so intensiv, wenn man intensiv Politik macht, wenn man intensiv in einem Job unterwegs ist, wenn man ein Studium gerade durchzieht, dann braucht man irgendetwas, was einen davon wieder ein bisschen wegholt. Ne? Und deswegen finde ich das ganz gut, dass du das machst. Also das wäre, glaube ich, schlimm, wenn du nur Politik machen würdest. Ja, dann, das wäre.
Nein, das ist nicht gesund.
Das ist nicht gesund.
Nein, ja, und man lernt auch einfach total viel dazu, ne? Was ich das Schöne am Laufen finde, ist, du lernst ganz neue Strecken kennen. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel, aber das ist noch etwas so ein bisschen in der Mache. Ne? Das habe ich irgendwo auch in den sozialen Medien gesehen. Das hat schon der eine oder andere gemacht, und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich wollte einmal alle KVB-Linien ablaufen.
Ach.
Also von der Endhaltestelle bis zur anderen Endhaltestelle, ne? Ja. Das habe ich mal bei einer Influencerin, bei einer Läuferin aus Berlin gesehen.
Ich glaube, die 1 ist die längste, ne? Die geht von Weiden bis nach Beensberg. Nicht die 1 ist
die längste, sondern die längsten sind die bis nach Bonn gehen, die 18 und die 16.
Ach so,
okay,
ne? Ja, gut. Ja.
Da ist dann die Frage, ob man an der Stadtgrenze aufhört oder ob man dann weiterläuft. Aber
als Kölner, glaube ich, kannst du an der Stadtgrenze. Aber die 1 ist, glaube ich, die wichtigste Linie, weil die geht durch die ganze Stadt durch, und das ist, also die würde ich auf jeden Fall.
Ich mache alle, ne? Also ja, ich will alle machen, ne? Über welchen Zeitraum weiß ich noch nicht oder so, aber da lernt man auch die Stadt ganz anders kennen. Ne?
So ist das.
Und das finde ich das Schöne, dass auch wenn ich im Kölner Norden, ich laufe ja da auch Strecken, die ich ständig laufe, ne? Und trotzdem ist es so, dass ich immer wieder was Neues entdecke, ne? Und auch ganz häufig politische Ideen entwickle, ne? Weil ich dann sage, ach, das ist da so, und das könnte man dann an der anderen Stelle auch wieder machen, oder da ist mir dann irgendwas aufgefallen, das war aber letzte Woche hier noch nicht so und so, ne? Und dann,
das ist ja etwas auch, was völlig anders ist als vielleicht zu irgendwelchen Ratspolitikern oder Verantwortlichen in der Stadt, die mit dem Dienstwagen in die Tiefgarage im Rathaus fahren oder im Stadthaus und ihre Büroarbeit machen, mhm, und abends wieder nach Hause fahren. Ich glaube, das ist auf der einen Seite ist das notwendig, dass man so das macht, aber dieses in die Stadt zu gehen, zu den Menschen zu gehen, das ist das Wichtigste für so ein Amt.
Das ist ganz entscheidend, ne? Also, mhm, auf der einen Seite, wir haben ja vorhin über den Fühlinger See gesprochen, ne? Und das ist ja auch ein bisschen an Arbeit gewesen, und das ist bei vielen Projekten so, ne? Also die Leute sehen natürlich jetzt nicht, was ich an meinem Schreibtisch mache und wie ich dann Sachen in Bewegung bringe, Anträge schreibe oder probiere da ne, irgendwie mit der Stadtverwaltung Sachen in Bewegung zu bekommen. Aber natürlich, der Austausch, der ist maßgeblich, ne? Weil am Ende, ich kenne nicht jede Ecke. Ne? Ich kann nicht jedes Problem lösen, weil ich nicht jedes Problem kenne. Ne? Aber am Ende ist ja Politik dafür da, zuzuhören und dann die Probleme der Menschen anzugehen.
Und umzusetzen.
Aber, ne? Umzusetzen, ja. Ne? Aber das kannst du ja nur, wenn du am Ende weißt, was die Probleme der Menschen sind.
So ist das.
Und wir haben ja auch immer alle so eine Vorstellung, was unserer Meinung nach die Probleme sind, aber natürlich ist es auch bei mir sehr subjektiv gefärbt, ne? Und bei anderen genauso. Und deswegen bin ich
daran zwar, kann man aber dann in den Austausch gehen.
Genau.
Auch mit Menschen, was ja in dieser Zeit jetzt in der Gesellschaft kaum noch stattfindet, ist meine Wahrnehmung, der Austausch von unterschiedlichen Meinungen. Mhm. Also es gibt diese Spaltung auf den ganz harten Punkten, wir haben vorhin eine Partei genannt, deren Namen ich nicht mehr in den Mund nehme, aber die da massiv zu beiträgt, dass die Spaltung so kommt. Und was uns fehlt, ist eben dieser Austausch unter demokratischen Parteien, dass man da eben halt ja, diese unterschiedlichen Ideen und Projekte zu allen Seiten abklärt. Und Politik ist ein Kompromiss im Endeffekt. Also es sei denn, man hat über 50% und kann alleine was durchsetzen, aber das wird auch nicht lange gut gehen, sondern man braucht immer andere Demokraten dazu und Demokratinnen, um das umzusetzen. Das ist meine Wahrnehmung. Und das ist harte Arbeit dann. Ne?
Genau.
Ja. Jetzt haben wir viel von dir so gehört, aber jetzt würde ich gerne nochmal zu der Ratskandidatur kommen. Was erwartet denn die Menschen im Kölner Norden, wenn Mattes im September in den Rat gewählt wird?
Sie erwarten jemanden, der mit Leib und
Was bekommen Sie?
Oder Sie bekommen jemanden, der mit Leib und Seele für den Kölner Norden streiten wird, mhm, ne? Der sich darum kümmern wird, dass zum einen kleine Probleme vor Ort gelöst werden, weil das ist, glaube ich, auch ein Gefühl, das viele Menschen gerade in den Stadtteilen haben. Das bekomme ich immer wieder zurückgespiegelt. Es gab hier irgendwie lange niemand so richtig, der sich um diese ganzen Kleinigkeiten gekümmert hat, aber die genauso eben dazu führen, dass eine Stadt oder ein Stadtteil lebenswert ist. Und genauso aber jemand, der dann auch mal den Finger in die Wunde legt an den richtigen Stellen, bei der S-Bahn, bei eben dann Kita und Schulplätzen, wenn wir dann sehen, dass der Stadtbezirk Chorweiler den letzten Platz hat bei den Kita-Zahlen oder so, dann ist doch eigentlich klar, dass die nächsten Kitas im Stadtbezirk Chorweiler gebaut werden. Ne? Also man muss doch da die Kita-Infrastruktur verbessern, wo sie am desolatesten ist. Ne? Und natürlich, das ist dann immer wieder ein Kampf und dann möchte natürlich...
Aber dazu braucht man Leute, die kämpfen.
Dann
wenn die
Leute,
nicht
die
da kämpfen, sind,
genau, richtig,
dann
genau.
geht das nicht. Ne?
Genau, ne? Da braucht man Leute, die kämpfen, Leute, die dann aufstehen und dann sagen, nein, wir brauchen doch eine Stadt, die insgesamt funktioniert. Ne? Sie bekommen jemand, der... viel vor Ort auch unterwegs ist, ne, der überall das Gespräch sucht. Das habe ich in den letzten Jahren eigentlich an vielen Stellen gemacht, ne, bei vielen Vereinsfesten.
Du bist ja sehr präsent im
genau,
Stadtbezirk.
Genau, unterwegs gewesen, also sei es, wenn dann irgendwas vor Ort stattfindet, aber genauso eben in den sozialen Medien. Ich glaube, salopp wird manchmal so gesagt, das ist der Junge von Facebook. So werde ich übrigens auch manchmal angesprochen.
Bist du bei TikTok?
Bei TikTok bin ich nicht, ne, noch nicht. Also,
ja, ich glaube, das muss man langsam in
ja,
da... Also ich nicht mehr, ich gehe da nicht rein, aber...
Ich konsumiere TikTok,
ja.
Manchmal vielleicht auch zu viel. Nein, aber das ist so eine Plattform, wo ich selbst noch so ein bisschen mit fremdle, weil da wirklich auch sehr, sehr viel Hass und Hetze stattfindet.
Vielleicht und es frisst Zeit, ne?
Und es frisst Zeit, fristen ja die anderen sozialen Medien genauso, aber das ist vielleicht auch ein Grund, um genau da unterwegs zu sein. Aber was ich gerade sagen wollte, ist, ne, auch wenn ich vor Ort irgendwo angesprochen werde, sagen manche Leute, ja, wir sind ja auf Facebook befreundet. Ne? Und, Facebook ist wirklich so eine Plattform, über die man heute noch die meisten Menschen erreichen kann. Viele denken ja, dass man über Instagram mehr Menschen erreichen kann, aber
kann man die Bilder
der
sich
Großteil,
angucken,
genau, der Großteil ist nach wie vor auf Facebook. Eher jüngere Menschen sind auf Instagram unterwegs und noch jüngere Menschen dann auf Snapchat und TikTok und so. Also da gibt es ja wirklich schon so eine richtige Rangliste. Mhm. Genau, nee, aber da probiere ich auch seit Jahren sehr, sehr intensiv zu informieren, mich um Probleme zu kümmern, ansprechbar zu sein und auch das merke ich, ne, kommt total gut an und ich glaube, viele Menschen haben auch über die Zeit gemerkt, es ist so eine Art Vakuum entstanden, weil, ne, wenn man sich jetzt die Presselandschaft in Köln anschaut,
die gibt's ja fast gar nicht mehr.
Die ist in den, ja, kann man wahrscheinlich so sagen, ne? Also zum einen haben wir ein sehr starkes Monopol.
Liest jemand in deinem Alter jetzt wirklich noch den Stadtanzeiger?
Ganz wenig, ja. Genau, ganz wenig. Und wir haben aber, wenn es jetzt um die Lokalberichterstattung geht, ne, die ist de facto in den letzten Jahren ganz massiv zusammengekürzt worden. Ne? Wir hatten früher einen Wochenspiegel, ist übrigens mein erster Job gewesen, übrigens genauso im Wahlkreis. Ich habe in Märkten nicht früher jahrelang Zeitung ausgetragen, da auch ganz liebe Menschen.
War es an jeder Tür, ja.
Genau, oder vor allem an jedem Briefkasten. Ne? Die kenne ich teilweise heute noch, in den ganzen Straßen da. Genau, und es ist so, dass wenn wir, ne, über jetzt Facebook reden.
Also die Printmedien finden in deiner Altersgruppe fast gar nicht mehr statt.
Ach so, genau, ne? Printmedien finden in der Altersgruppe fast gar nicht mehr statt. Und ne, also Wochenspiegel, den gibt's nicht mehr. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und wenn man dann über andere Tageszeitungen redet, ne, also wir haben ja in Köln den Express, die Rundschau und den Stadtanzeiger. Das sind ja diese drei großen Tageszeitungen.
Und Report K. Aber es ist mittlerweile leider nur noch eine Online-Zeitung.
Genau, ja. Und mittlerweile auch mit ne, hier, also Hürde, weil man muss
Bezahlschrank.
Genau, Bezahlschranke, so nennt man das. Da muss man erstmal, deswegen wird die, glaube ich, auch nicht mehr so an vielen Stellen so konsumiert. Aber am Ende, Journalismus kostet natürlich auch Geld. Ne? Und gerade als jemand, der irgendwie auch für gute Arbeit kämpft und so, finde ich es auch wichtig, dass man gerade dann
Journalismus bezahlt. Aber man muss es sich leisten können. Ne?
Aber man muss es sich leisten können, genau. Ne? Und was ich gerade zu den Zeitungen sagen wollte, ist, früher gab es eben einen Stadtteil im Stadtanzeiger und in der Rundschau, jeweils dienstags und donnerstags. Mhm. Der ist dann irgendwann zusammengekürzt worden. Das heißt, in beiden Zeitungen derselbe Teil. Und dann ist er nicht mehr dienstags und donnerstags entschieden, sondern nur noch donnerstags. Und früher war der in allen jeweils nur in zwei, drei Stadtbezirken, also viel mehr Raum für einzelne Stadtteile. Mittlerweile ist der donnerstags Stadtteilteil nur noch für die gesamte Stadt. Das heißt, wir haben de facto eine Verkürzung der Stadtteilausgaben oder Stadtteil-Fedels-Berichterstattung um 100-200% oder so. Hab's jetzt gerade nicht zusammengerechnet oder so bekommen. Aber das heißt, es gibt de facto fast sehr, sehr wenig mittlerweile, fast gar nichts mehr, was in der Zeitung berichtet wird vor Ort. Sei es dass der Bericht über die Karnevalssitzung, über das Schützenfest, aber genauso über große Themen, die stattfinden, ne? Wie dass eine Straße, die Neusser Landstraße zum Beispiel saniert wird, oder was bei der Fähre oder so gerade passiert, oder auch einfach Angebote, die konsumiert werden, wo es ja auch häufig ist, dass die Leute, die vielleicht ein Angebot wahrnehmen können, dann das gar nicht nutzen können, weil sie gar nicht darüber Bescheid wissen. Und genau das probiere ich eben seit Jahren dann eben zu begegnen, indem ich sehr offensiv konsumiere, und das würde ich halt auch gerne, sehr gerne weiter tun und dann eben noch intensiver betreiben.
Ja, also ich sag mal so, die Leute, die das jetzt hören, können sich jetzt ein Bild von dir machen. Also ich bin davon überzeugt, dass du nicht nur ein guter Kandidat, sondern auch ein gutes Ratsmitglied sein wirst für den Kölner Norden. Ich kann da nur zu aufrufen, dass die Menschen sich das auch weiterhin angucken, was du alles machst, und dass im Endeffekt dann hoffentlich eine Mehrheit zustande kommt und du die Chance hast, den Menschen nicht nur in Kölner Norden, in ganz Köln zu beweisen, dass du für diese Stadt brennst und dass du die Themen deiner Altersgruppe, aber auch der Gesamtstadt anpacken möchtest. So am Ende eines solchen Podcasts frage ich den Gast immer einen persönlichen Wunsch. Also irgendwas, das kann was ganz anderes sein, das kann aus ganz anderen Bereichen. Irgendwas, was, wenn du hier rausgehen würdest und das würde erfüllt werden, was wäre das?
Ich fände es wunderschön, wenn sich alle diese Stadt weiterhin leisten können.
Gut.
Ne? Also ja. Wenn wir über die Identität dieser Stadt reden, dann geht es auch darum, dass eben genauso der Müllarbeiter bei der AWB oder die Straßenbahnfahrerin bei der KVB diese Stadt sich leisten kann. Und das ist mittlerweile
leisten heißt wohnen, einkaufen, leben, in die Längstes-Arena gehen, ins Freibad zu gehen, schwimmen zu lernen. Also das alles, was zu der Stadt dazugehört. Karneval.
Karneval, genau, weil ich einfach gerade mir große, große Sorgen mache, dass Köln und auch natürlich auch viele andere Großstädte Städte werden, wo nicht mehr der Durchschnitt der Bevölkerung lebt, wo also auch die Identität dieser Stadt verloren geht, sondern wo nur noch Menschen, die ein besseres Einkommen haben, sich Wohnungen leisten können. Und das muss dringend bekämpft werden.
Danke, Mathis. Ich glaube, ich fand es ein tolles Gespräch. Ich habe viel auch noch, obwohl wir uns schon lange kennen, auch viel über dich erfahren, nochmal neu. Ist bestätigt worden. Und ich kann nur die Leute bitten, im September zur Wahl zu gehen, die Kommunalwahl zu nutzen und dann im Kölner Norden den richtigen Kandidaten zu wählen. Also jetzt habt ihr eine Auswahl und ihr habt ja einen, der, glaube ich, belegt, dass er dafür gut geeignet ist. Also vielen Dank, Mathis.
Vielen Dank, Andreas.